Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Diana Kinnert, Unternehmerin, Kolumnistin, Mitglied der CDU. Guten Tag, Frau Kinnert.
Guten Tag.
Die Einreisebestimmungen für Mecklenburg-Vorpommern, die Verbote sind aufgehoben. Wir können da wieder hinfahren. Fahren Sie Pfingsten an die Ostsee?
Dieses Jahr wahrscheinlich nicht. Ich war am vergangenen Wochenende das erste Mal wieder in Nordrhein-Westfalen und es reicht jetzt erstmal an Reise.
Reicht an Reise, weil es Ihnen nicht angenehm war? Sie waren wahrscheinlich mit dem Auto unterwegs oder waren Sie mit der Bahn unterwegs?
Ich war tatsächlich mit dem Auto unterwegs. Das war für mich relativ krisenfest und sicher, aber es gibt jetzt auch genug Arbeit für mich in Berlin zu tun.
Okay, aber Sie haben nicht so Sehnsucht nach einem Blick übers Meer?
Schon, aber dann ehrlicherweise auch ein bisschen ins Ausland und da ist die Situation gerade noch nicht entspannt.
Ah, richtig, das ist noch nicht entspannt. Auch in Mecklenburg-Vorpommern sind die Hoteliers so ein bisschen besorgt, denn nur 60% ihrer Betten dürfen sie gleichzeitig mit Gästen belegen. Also da ist so einiges jetzt zu klären. Wie kann das genau gehen? Wir gucken vor allem aber nach Thüringen gleich in dieser Sendung, denn der Ministerpräsident dort, Bodo Ramelow, hat sich einige Kritik eingehandelt, weil er ja am 6. Juni alle Corona-Beschränkungen aufheben will. Was ist das? Ein hochgefährliches Experiment? Darüber sprechen wir gleich. Bodo Ramelow, der Ministerpräsident in Thüringen, will seinem Kabinett vorschlagen, ab 6. Juni, also in knapp 2 Wochen, die Corona-Beschränkungen nicht nur zu lockern, sondern sie aufzuheben. Die Kritiker sagen, das ist ein hochgefährliches Experiment. Herr Ramelow sagt, wir haben in Thüringen aber aktuell nur 245 Infizierte. Und da sollte das Motto lauten, Zitat, von Verboten zu Geboten, von staatlichem Zwang hin zu selbstverantwortetem Maß halten. Frau Kinnert, hat er recht, der Herr Ramelow?
Ich bin da zwiegespalten. Ich glaube natürlich, dass sämtliche Regeln sehr plötzlich als Notstandsregeln aufgestellt worden sind und die nun in einen Regelbetrieb zu überführen, finde ich richtig. Ich glaube aber auch, dass man mit der Rhetorik aufpassen muss. Alle, die komplette Situation, die wir uns jetzt erarbeitet haben, die kann sich durch diesen Erlass auch wieder verändern. Es ist eine fragile Situation und ich bin vor allem auch unsicher diesbezüglich, dass es eben um regionale Unterschiede gehen soll und das kann in einem Land auch sich zu einem Minenfeldexperiment irgendwie etablieren, weil man nicht mehr genau weiß, in welcher Stadt eigentlich was los ist.
Gut, er will das ja jetzt für ganz Thüringen so halten. Würden Sie sagen, das ist in Ordnung? Also wir können uns an Gebote halten. Wir sind selbstverantwortliche Menschen in diesem Staat. Wir können das schaffen, uns selber zu schützen.
Ich denke, dass jede Region natürlich unterschiedlich mit Zahlen konfrontiert ist und man da irgendwie realitätsbasiert arbeiten muss. Aber gerade auch in der digitalen Welt irgendwie erkennt das eine Land vielleicht gerade die Krisensituation etwas ernster und bei Twitter liest man das irgendwie aus dem Nachbarbundesland anders. Und ich wünsche mir da schon eine engere Abstimmung unter dem Ministerpräsidenten allgemein.
Also das heißt, Sie haben Angst, wenn Herr Ramelow jetzt auf diese Weise agiert, dass dann die anderen Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen in einen Zugzwang geraten und vielleicht auch schnellere Lockerungen ins Auge fassen, als sie das bisher getan haben.
Genau so ist es. Und ich glaube, dass es vor allem Dingen um eine Rhetorik geht. Und wenn er mit Umsichtsgeboten vorsichtig hantiert und sagt, es gibt wieder Gebote, die zum Beispiel die Gastronomie betreffen, dann kommen die anderen nicht sofort in eine andere Situation. Und es gibt eben Stadtstaaten, die ernster betroffen sind.
Gibt es natürlich. Aber wenn wir jetzt mal so in die Zukunft hineinblicken wollen, müssen wir ja feststellen, dass wir wahrscheinlich einem Punkt näher kommen, an dem es tatsächlich nicht mehr so sein kann, dass der Staat uns schützt, sondern dass wir uns um unseren Schutz selber kümmern müssen. Wann wird der Punkt erreicht sein, wo man das dann unterstützen würde, zum Beispiel zu sagen, okay, wir heben die Beschränkungen auf, erst wenn der Impfstoff da ist?
Nein, ich glaube, dass es natürlich auch schon längst für die Wirtschaft früher Perspektiven geben muss und einen Regelbetrieb an Regeln geben muss. Aber der Satz, ab übernächster Woche oder ab nächster Woche fallen alle Regeln weg, ich glaube, das suggeriert eine falsche Gelassenheit.
Ist das ein schönes Zitat, was ich hier habe von Michael Roth, Mitglied des Bundestags der SPD. Der hat geschrieben, ich wünsche allen Thüringerinnen und Thüringern und denen, die das Land besuchen, viel Gesundheit. Der Föderalismus lässt es mal so richtig krachen und zeigt, was in ihm steckt. Wer schützt jetzt die vielen Vernünftigen vor den wenigen Verantwortungslosen?
Ist erstmal eine These, ob es Verantwortungslose geben wird. Genau darauf setzt ja im Prinzip der liberale Gedanke jetzt erstmal, dass es um Eigenverantwortung geht. Aber wir werden sehen, ob das am Ende sich auszahlt.
Ja, also ich meine, wahrscheinlich wird es Verantwortungslose geben. Ich weiß nicht, was Sie für Erfahrungen gemacht haben so in der letzten Zeit, aber ich bin schon auch viel im öffentlichen Nahverkehr unterwegs. Und da gibt es natürlich auch manche, die dann mal so durchgehen, auch ohne Maske und einen mal so anhauchen und sagen, hast wohl Angst zu sterben oder so.
Das ist jetzt eine extreme Situation, die ich so nicht erlebt habe. Ich glaube, dass Umsicht und Vorsicht immer noch geboten sind und dass gerade Risikogruppen sich da auch in Acht nehmen müssen. Aber ich glaube grundsätzlich, dass ein allgemeiner Lockdown natürlich nicht eine langfristige Perspektive sein kann, sowohl was jetzt unsere Bürgerrechte angeht, dass man Demonstrations irgendwie Rechte hat, aber auch natürlich für die Wirtschaft. Und da muss es in der Gastronomie und auch in der Mobilität langfristig Dinge geben, auf die man sich verlassen kann. Und da ist eine Lockdown insgesamt wahrscheinlich der richtige Weg. Ich weiß nicht, ob man sie so zuspitzen muss in alle Regeln weg in 2 Wochen.
Okay, das heißt, Sie würden sagen weiterhin, okay, wir tragen unsere Masken weiter, auch wenn es anstrengend ist. Wir halten die Abstandsregeln weiter ein. Wir halten die Kontaktbeschränkungen weiter ein, weil letztendlich ist es ja möglich. Es bringt uns ja nicht um.
Ja, und ich glaube, wie gesagt, dass Ministerpräsidenten sich auch abstimmen können, damit bestimmte nicht unter Zugzwang geraten. Das muss nicht bedeuten, dass alle auf einmal genau das Gleiche irgendwie machen. Aber es gibt ja manche Bundesländer, die strukturell sich ähnlich sind. Und da kann man sich, glaube ich, auch absprechen.
Also die Bayern sind natürlich entsetzt, weil es gibt den thüringischen Corona-Hotspot Sonneberg direkt an der bayerischen Landesgrenze. Und da sagen die Bayern natürlich, also so geht's gar nicht. Und jetzt, wenn das tatsächlich kommt am 6. Juni, müssen wir gucken, wir Bayern, wie wir damit umgehen.
Und die Situation hätte man vermeiden können, wenn man sich da vielleicht irgendwie besser abgesprochen hätte.
Wir gucken jetzt mal auf das Konjunkturpaket, das Olaf Scholz auflegen will, den Rettungsschirm, den er aufspannen will für die Kommunen. Bund und Länder sollen die am stärksten verschuldeten Städte und Gemeinden von ihren Altschulden entlasten und den Gewerbesteuereinbruch auch auffangen. Und insgesamt, so sagt Olaf Scholz, seien 57 Milliarden Euro nötig, die Bund und Länder je zur Hälfte zahlen sollen. Etwa 12 Milliarden Euro Direkthilfe, um eben Ausfälle bei der Gewerbesteuer zu ersetzen und 45 Milliarden Euro, um diese kommunalen Altschulden zu tilgen. Wir hören mal Olaf Scholz.
Wir müssen eine Verständigung zustande bekommen, sowohl was die Altschulden betrifft, als auch die Maßnahmen, die jetzt unmittelbar notwendig sind, um in dieser Konjunkturkrise zu helfen. Eins dürfen wir nicht vergessen, wir leben überall in einer Kommune, in einem Dorf, in einer kleinen Stadt, in einer großen Stadt. Und 2/3 der öffentlichen Investitionen werden von den Kommunen getätigt.
Und da geht es um Straßen, um Schulen, um Schwimmbäder. Davon profitieren wir ja letztlich alle. Frau Kinnert, ist dieser Vorschlag von Olaf Scholz also ein plausibler, ein guter Vorschlag?
Ich finde grundsätzlich, dass die Kommunen jetzt sehr dringend Geld benötigen. Er hat es eben gesagt, 2/3 der öffentlichen Investitionen stammen aus kommunaler Hand. Da finde ich wichtig, dass die Kommunen entlastet werden. Schwierig finde ich den Fall der Schuldentilgung, weil ich dadurch natürlich befürchte, dass ein großer Anteil des Geldes nicht aktiv gestalterisch irgendwie tätig wird, sondern im Prinzip verschwindet. Und das wäre schade, weil ich glaube, dass die Kommunen investieren müssen.
Warum sollte das Geld verschwinden? Also wenn man jemanden entschuldet, also seine Schulden sozusagen auffängt, dann wird er ja neu handlungsfähig.
Es ist aber die Frage, ob diese neue Handlungsfähigkeit tatsächlich sich dafür irgendwie ergibt oder ob der Gewerbesteuereinbruch und auch der Einbruch der Umsatzsteuer, von denen die Kommunen ja auch entlastet werden, ob der so gewaltig ist, dass im Prinzip da immer noch wenig freie Handhabe ist.
Also gestern bei der ARD in der Tagesschau war Armin König, der gefragt wurde, Bürgermeister im Saarland in Illingen von der CDU. Und er hat dieses gesagt.
Es ist durch Bundesgesetze gekommen, die nur zum Teil ausgeglichen wurden. Insofern sind nicht wir daran schuld, sondern das waren Entscheidungen der Bundespolitik und der Landespolitik, die letztlich dazu geführt haben, dass Kommunen in Not geraten sind.
Also er redet von den Schulden, die es gibt. Er sagt, wir sind dafür nicht verantwortlich. Insofern nur billig und recht, wenn wir jetzt da eben Hilfe bekommen.
Gerade Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen oder das Saarland haben eine sehr hohe Schuldenlast. Da finde ich richtig, dass man das Problem von der allgemeinen Finanzierung ganz anders angeht. Ich finde es schwierig, das jetzt unter einem Corona-Rettungsschirm so ein bisschen zu lösen, weil ich glaube, da geht es um einen anderen Schwerpunkt. Der Schwerpunkt beim Corona-Rettungsschirm muss sein, dass die Kommunen gestalterisch tätig werden können und in Infrastruktur investieren können. Ich glaube, dass die Altschulden ein ganz anderes Paar Schuhe sind und das natürlich auch eine Lösung verlangt. Da muss übrigens ja auch das Grundgesetz für geändert werden. Und ich glaube, dass das fatal ist, das in diesem Rettungsschirm einzugeben.
Also wer auch nicht einverstanden ist, ist Eckhard Rehberg, der Haushaltsexperte der CDU-Fraktion, also ihrer Partei. Wir hören ihn auch mal.
Der Bundesfinanzminister hätte gut daran getan, diesen Vorschlag, der ja fast 60 Milliarden umfasst, vorher in der Koalition abzustimmen. Und Olaf Scholz, glaube ich, blendet aus, welche massiven Lasten auf den Bund noch zukommen.
Also er sagt im Grunde, das ist viel zu viel Geld. Dass, wenn der Bund sozusagen da jetzt auch in dieser Form tätig wird, hat er an anderer Stelle nicht genügend Geld.
Das ist nicht mein Gegenargument. Ich glaube, die Zinssituation ist gerade für Länder und Bund gut zu investieren. Ich glaube nur, dass ich die Gewerbesteuereinbußen höher bewerte und glaube, dass man da Dollar kompensieren muss, als sich sofort jetzt irgendwie im gleichen Zug um die Altschulden zu kümmern.
Mhm. Und diesen Vorwurf, dass das jetzt ein rein parteipolitischer Vorstoß von Olaf Scholz gewesen sei, der nicht abgesprochen sei mit dem Koalitionspartner, wie sehen Sie den?
Den höre ich jetzt von außen natürlich auch so ein bisschen das erste Mal, finde ich schwierig, weil ich glaube, dass in der Regierung abgesprochen werden muss. Ich glaube natürlich auch, dass die Linie parteipolitisch unterschiedlich bewertet wird. Es gibt Kommunen, die von schwarzen Bürgermeistern regiert werden, wo es grundsätzlich immer schon um Konsolidierung geht, die sich seit Jahrzehnten eigentlich kaputt sparen und die quasi ungleich zu behandeln mit jenen, die eigentlich sich bei ihren Schulden nicht so wirklich kümmern, ist natürlich schwierig auch.
Also wenn ich Sie recht verstehe, ja, Hilfe an die Kommunen schon, aber nicht unbedingt die Entschuldung, die Altschulden sozusagen auf andere Weise.
Das bedeutet betrachten. Nicht, dass ich glaube, dass das Schuldenthema unwichtig ist oder dass das keine Not hat. Ich glaube nur, dass das an anderer Stelle auch wirksamer und effektiver bekämpft werden kann, als jetzt irgendwie unter einem Rettungsschirm.
Wo denn dann?
Naja, Olaf Scholz kümmert sich schon seit Jahren darum, dass sich Bund und Länder verständigen, wie es einen Finanzierungsausgleich da geben kann. Und dafür muss das Grundgesetz geändert werden. Und ich glaube, es ist schwierig, das in so einem Corona-Rettungsschirm unter der Hand ohne Absprache vor allen Dingen zu verabschieden.
Gut, könnte natürlich auch sein, dass das jetzt der Moment ist.
Das hoffen wir natürlich, dass das eine Debatte ist, die dadurch jetzt fruchtbar wird.
Thema ist, dass die Bundesumweltministerin Svenja Schulze ihr Projekt heute zur sozial-ökologischen Konjunkturpolitik vorgestellt hat. Dass der Staat in dieser Krise finanziell helfen soll, darüber besteht ja weitgehend Einigkeit. Aber wie genau soll das Geld verteilt werden? Ich würde sagen, Frau Kinnert, es ist durchaus richtig, dass die staatlichen Hilfen an Bedingungen geknüpft werden, oder?
Sicherlich. Ich glaube, dass es zum Beispiel nicht geht, dass große Konzerne Konjunkturhilfen in Anspruch nehmen und gleichzeitig Dividenden ausschütten. Das ist zum Beispiel etwas, was ich unanständig finde. Ich glaube aber auch, dass ökologisch-soziale Ziele Impulse sein können, aber nicht eine komplette Schlüsselindustrie irgendwie in Anspruch nehmen dürfen.
Wie meinen Sie das genau?
Ich glaube, dass wir eine Automobilwirtschaft haben, die natürlich noch nicht sozial und ökologisch so aufgeschlossen ist, wie wir uns das alle wünschen. Und dort die Bedingungen irgendwie zur Voraussetzung zu nehmen, finde ich schwierig, weil ich glaube, dass die Schlüsselindustrie ja dann eben sie nicht erfüllen kann und davon nicht profitiert. Und glaube, dass mit zur Wirklichkeit gehört, dass man da irgendwie an der Wettbewerbsfähigkeit sich orientieren muss.
Mhm. Nadine Lindner hat für uns die Pressekonferenz sich angehört, die Svenja Schulze heute gegeben hat. Frau Lindner, wie sehen denn diese sozial-ökologischen Impulse, die Svenja Schulze, die Umweltministerin, im Blick hat, jetzt aus?
Ja, Svenja Schulze hat da meiner Ansicht nach einen ganz interessanten Ansatz gefunden, den sie heute vorgestellt hat. Sie hat drei Kernpunkte, die ihr Anliegen sind, um diese sozial-ökologische Wende auch in Corona-Zeiten oder gerade in Zeiten der Corona-Hilfsmaßnahmen anzugehen. Und der erste Punkt ist, dass sie die Kommunen im Fokus hat und einen Schutzschirm für die Kommunen gefordert hat, einen finanziellen Schutzschirm. Denn sie sagt, die Kommunen sind ein ganz wichtiger Investor in öffentliche Güter, die auch dem Klimaschutz zugutekommen. Das heißt, energetisches Sanierung von Schulgebäuden, Ausbau der Radwege oder auch zum Beispiel Stärkung von Stadtwerken, die ja bei der konkreten Umsetzung der Energiewende zu einem immer größeren und immer wichtigeren Player in diesem Feld werden. Ansonsten setzt sie meiner Ansicht nach ein bisschen auf klassische Instrumente. Da ging es um die Förderung von Wind- und Sonnenenergie, aber auch grüner Wasserstoff als wichtige Energiequelle für die Industrie. Bei Wind und Sonne, da fordert sie, dass der Erhöhung des Anteils der erneuerbaren Energien von 65 auf 75% im Jahr 2030 hochgesetzt werden soll. Bessere Abschreibungen für Unternehmen, die in diese klimafreundlichen Energien investieren. Und auch beim Verkehr, da will sie umsteuern, zum Beispiel mehr E-Mobilität fördern. Und konkret kann sie sich vorstellen, dass Flotten zum Beispiel von Pflegediensten, dass die umgerüstet werden auf E-Mobilität, dass es auch mehr öffentliche Ladeinfrastruktur gibt. Um jetzt mal nur so einige Punkte zu nennen, die sie da angeführt hat. Meiner Ansicht nach sind es ein paar bekannte Maßnahmen, gerade bei den energiepolitischen Maßnahmen. Dieser Fokus auf die Kommunen, der ist meiner Ansicht nach doch auch neu.
Da hat sie sich vielleicht mit Olaf Scholz abgesprochen, der ja auch die Kommunen in den Fokus genommen hat.
Ja, das war tatsächlich auch mein Eindruck, den ich hatte, ob das nicht so ein Spiel der Sozialdemokraten, Olaf Scholz ist Sozialdemokrat, Svenja Schulze ist Sozialdemokratin, ob das nicht so ein Spiel über Bande ist, wo man sich vielleicht gegenseitig hilft.
Nicht Sozialdemokratin ist Diana Kinnert, ja, könnte aber so sein.
Ja, als Christdemokrat finde ich, wie gesagt, auch, dass die Kommunen ein sehr starker Player sind und die in die Lage zu versetzen, sowieso endlich mal richtig in digitale, agile Infrastruktur zu investieren, finde ich richtig.
Mhm. Das Timing ist aber trotzdem, Frau Lindner, interessant. Warum diese Vorschläge jetzt?
Ja, das Timing fand ich tatsächlich interessant, weil man Svenja Schulze dabei beobachten kann, wie sie relativ dicke Pflöcke jetzt in diese Debatte erstmal einhaut mit ihren Forderungen nach dieser sozial-ökologischen Wende. Denn die Bundesregierung ist gerade dabei, an dem Konjunkturpaket für die Zeit quasi nach Corona zu basteln, was nach Pfingsten, also das heißt Anfang Juni, vorgelegt werden soll und wo relativ viele Aspekte verhandelt werden sollen. Und da hat sie jetzt, Peter Altmaier, den Wirtschaftsminister von der CDU, nicht unbedingt überrumpelt, aber sie hat ihm jetzt erstmal was vor die Füße gelegt, wo er mit umgehen muss. Peter Altmaier hatte sich jetzt nochmal geäußert, hat gesagt, er will eigentlich in den Mittelstand relativ stark investieren, aber er kommt jetzt an den Forderungen der Umweltministerin erstmal nicht vorbei. Und interessant ist, diese Strategie nochmal anzugucken, da hatte der Spiegel jetzt auch nochmal darauf hingewiesen, dass sie das bei dem Thema CO2-Preis ja ganz genauso gemacht hat. Erstmal ausscheren, was hinlegen, um dass sich dann die anderen auch kümmern können.
Denken Sie, das war wirklich gar nicht abgesprochen mit Peter Altmaier?
Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau. Ich denke schon, dass Svenja Schulze jetzt aber auch die Möglichkeit nutzt, auch im Zusammenspiel mit den vier Wirtschaftsforschungsinstituten, unter anderem DEW oder das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft, das gewerkschaftsnahe IMK, dort auch erstmal ihre Punkte zu machen. Und der Eindruck, den Peter Altmaier auch ein bisschen vermittelt, ist der, etwas zögerlich an diese Dinge heranzugehen. Und ich glaube, das hat sie jetzt schlicht und ergreifend erstmal ausgenutzt.
Ich glaube, die größte Verantwortung in dieser Klima- und Energiewende liegt ja gerade darin, diese umweltpolitischen Maßnahmen zu verknüpfen mit einem Umbau unserer Volkswirtschaft. Und insofern finde ich das natürlich ein bisschen frech, wenn es nicht abgesprochen war. Aber ich finde es genau richtig, dass jemand, der sich um Umweltaspekte kümmert, sich in Verbindung mit dem Wirtschaftsminister oder mit einer Wirtschaftspolitik so geltend macht und diese Maßnahmen so konkret und lautstark hier auch vertritt.
Ja, und man müsste halt noch ergänzen, letzte Woche hat das Umweltbundesamt, was ja eine nachgeordnete Behörde zum Umweltministerium ist, auch schon mal Konjunkturmaßnahmen vorgeschlagen, wie man bei Corona rauskommt. Da stand der Strompreis vor allem im Mittelpunkt. Also das sind jetzt auch, wie gesagt, bis auf die Kommunen jetzt nicht Dinge, die völlig exotisch und völlig neu sind, sondern die jetzt quasi nochmal vorgetragen wurden. Und ich glaube auch, dass die Erfolgsaussichten vielleicht gar nicht so schlecht sind, denn es gab einen bemerkenswerten Satz beim Petersberger Klimadialog von der Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ja auch die Gesamtverantwortung trägt. Sie hat gesagt, ja, der Klimaschutz darf unter Corona nicht leiden. Und deswegen habe ich doch so ein bisschen Hoffnung, dass man jetzt nicht so Locked-in-Effekte schafft. Also das heißt, klimaschädliche Industrien jetzt durch Corona-Hilfen quasi noch länger als unbedingt notwendig zu fördern.
Ich glaube, dass das auch genau das Ziel sein muss, dass eine umweltfreundliche, klimafreundliche Politik sehr eng geknüpft sein muss an den Umbau unserer Volkswirtschaft. Da muss es um die Dynamisierung eigentlich der Transformationsprozesse gehen und nicht all das wieder zu verlangsamen. Und insofern finde ich die Verbindung hier von Wirtschaft und Nachhaltigkeit sehr gelungen.
Und diese Frage nach den Kaufanreizen für Autos, ist das nochmal diskutiert worden? Könnte ja sein, dass das aus Frau Schulzes Sicht wenig nachhaltig ist.
Ja, also das ist heute auch nochmal gefragt worden. Aber da sehe ich im Moment eigentlich nur aus den Ländern, und das war Anfang Mai, die drei Länderchefs der Autoländer, aber auch der Branchenverband VDA hatten ja eine Abwrackprämie gefordert, die auch Verbrenner mit einschließt. Und da war man sich jetzt heute im Rahmen dieser Pressekonferenz eigentlich ziemlich einig, dass man sich das nicht vorstellen kann, sondern dass die Förderung vielleicht eher in Richtung Mobilitätsförderung vielleicht gehen soll oder dann tatsächlich Richtung E-Mobilität. Da habe ich auch das Gefühl, da gibt es noch einige Varianten, über die man vielleicht nachdenkt. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die Forderungen jetzt gar nicht mehr so laut erhoben werden nach dieser Abwrackprämie. Und ich glaube, dass die als Einzelinstrument, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie kommt, weil es auch aus Reihen der CDU dort, Ralf Brinkhaus hat sich da skeptisch geäußert, jetzt nicht unbedingt nur Befürworter gibt. Die Förderung quasi der Autoindustrie wird sicherlich in diesem Konjunkturprogramm irgendwo mit auftauchen. Ich bin mal gespannt, wie es dann ausformuliert wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht in eine Richtung geht, die Förderung von Innovation, Förderung von alternativen Antrieben vielleicht stärker fördert. Aber da bin ich tatsächlich auch noch auf die Ergebnisse gespannt.
Vor 5 Jahren ist aufgeflogen, dass VW Millionen Autos mit dieser illegalen Abgastechnik ausgestattet hatte. Die Empörung war groß, zu Recht. Und jetzt streiten die Dieselfahrer immer noch für ihr Recht um ihr Geld. Heute hat der BGH ein Grundsatzurteil gefällt. Der Kläger Herbert Gilbert aus Rheinland-Pfalz hat Recht bekommen. Ja, haben die Richter gesagt, VW hat seine Kunden sittenwidrig geschädigt und muss Schadenersatz zahlen, allerdings nicht in der Höhe des Kaufpreises an den einzelnen Käufer des Autos, sondern die gefahrenen Kilometer müssen sich als Nutzungsentschädigung anrechnen lassen. Muss man sich anrechnen lassen. Diana Kinnert, ist das ein gerechtes Urteil?
Ich sitze hier als juristischer Laie und bin vom Urteil nicht betroffen, deswegen will ich da gar nicht zu offensiv was sagen. Ich finde, dass mein Gerechtigkeitsempfinden durch das Urteil jedenfalls nicht gestört ist.
Ist nicht gestört. Ich meine, versetzen wir uns in die Lage eines Dieselfahrers. Man hat dieses Auto gekauft. Herr Gilbert zum Beispiel, den Charan 2014, hat 31.000 Euro rund auf den Tisch gelegt und dann nachher kommt raus, dieses Auto ist überhaupt gar nicht zugelassen und die Abgaswerte werden eben nur im Labor eingehalten, aber nicht auf der Straße.
Ja, mein Mitleid mit dem Unternehmen hält sich in diesem Fall in Grenzen. Ich glaube, dass dem Urteil der Richter beizupflichten ist, dass da vorsätzlich sittenwidrig gehandelt wurde und dass da Schadensersatzklagen geltend gemacht werden, finde ich erstmal irgendwie nachvollziehbar.
Und finden Sie es auch nachvollziehbar, dass die Richter dann sagen, gut, man kriegt Geld zurück, aber nicht den gesamten Kaufpreis, sondern man muss sich die gefahrenen Kilometer anrechnen lassen?
Finde ich in Ordnung. Ich hätte es fast sympathischer gefunden, wenn es sogar der Komplettpreis gewesen wäre.
Hätten Sie das als Zeichen empfunden?
Ich hätte das als Zeichen empfunden, ja genau, dass da irgendwie ja eben vorsätzlich sittenwidrig gehandelt wurde und ja, dass der Verbraucher da im Prinzip keinen Nachteil jetzt tragen muss.
Durch dieses Urteil vom BGH verbessern sich die Erfolgsaussichten der anderen Kläger an den anderen Gerichten, denn so eine höchstrichterliche Entscheidung hat dann natürlich Konsequenzen für alle Gerichte der unteren Instanzen. Aber in alledem profitieren nur die Dieselkäufer, die selbst geklagt haben. Also wenn man sich nicht in das Klageprozedere hineinbegeben hat, dann hat man von dem Urteil natürlich nichts.
Ja, ich glaube, es gab vorher eben schon diese Sammelklage, wo man sich auf einen Vergleich geeinigt hat. Das ist dann leider so.
Das ist so. Also hätten Sie sich womöglich in den Klageweg begeben?
Ach, ich kann das so ganz schwer nachvollziehen. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie ein Auto gekauft. Mir wurde eins vererbt und seitdem bin ich in Großstädten und über dem ÖPNV gut ausgelastet. Deswegen ja, beurteile ich das oder beobachte das ein wenig von der Seitenlinie und kann mich aber nicht ganz hineinversetzen.
Und Sie können sich auch nicht wirklich aufregen über VW?
Doch, das schon. Und da finde ich eben auch, da sind jetzt satte Geldbußen und ja, hohe Schadensersatzklagen, die da im Prinzip jetzt positiv irgendwie bei angenommen wurden. Und ja, damit muss VW jetzt leben.
Damit muss VW leben. Jetzt ist natürlich tatsächlich die Frage, VW kann sich mit den Klägern auf einen Vergleich wieder einigen von diesen Klagen, die jetzt noch anhängig sind und dann ohne Urteil einfach Geld zahlen. Mal sehen, wie VW jetzt reagiert.
Das kann ich selbst jetzt schwer nachvollziehen, in welche Richtung das geht. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es zu einem Vergleich kommt, aber ja, das Urteil geht in eine andere Richtung, würde ich sagen.
Wir sprechen jetzt über ein Thema, was uns beide betrifft, Frau Kinnert, denn wir sind Frauen und wir werden diskriminiert von Computeralgorithmen. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen?
Jetzt konkret nicht. Ich weiß natürlich, dass das in der Technologie so vorkommen kann, aber ich wüsste jetzt kein konkretes Beispiel, an dem ich das lesbar machen könnte.
Ja, also zum Beispiel, wenn wir einen Kredit bei einer Bank beantragen wollen, dann kann es sein, dass wir sogar per se benachteiligt werden, höhere Zinsen zahlen müssen, mehr Sicherheiten bieten müssen oder auch dann tatsächlich gar keinen Kredit bekommen, obwohl wir die gleiche Bonität hätten wie Männer, weil eben der Algorithmus, der das für die Bank ausrechnet, wie unsere Bonität zu beurteilen ist, sich auf Männer spezialisiert oder die Daten, die dem Algorithmus gegeben wurden, um zu funktionieren, die beziehen sich auf Männer.
Das ist ein offensichtlicher Zielkonflikt, weil ein Computerprogramm oder eine Technologie dahinter das natürlich nicht vorsätzlich macht, aber man reproduziert natürlich eine Wirklichkeit, die eventuell nicht geschlechtergerecht ist und das ist ein Problem.
Das ist ein Problem, das sieht auch Ina Scharrenbach von der CDU so. Das ist die Gleichstellungsministerin in Nordrhein-Westfalen und die fordert eine bundesweite Initiative gegen diese Art von Diskriminierung. Richtig?
Sehr richtig. Ich finde natürlich, dass es vorab eine komplette, große, vollumfängliche ethische Debatte braucht, die das Thema verständlich macht, die dann Bewusstsein für schafft. Aber ganz grundsätzlich muss man es sogar auch politisch angehen, glaube ich, ja.
Frage ist natürlich, wenn das jetzt noch lange dauert, bis die Initiative ins Arbeiten kommt, bis die Studien, wenn Sie sagen, die braucht zuerst sozusagen vorliegen und die Debatten darüber geführt werden, das kann ja ewig dauern. Wie lange haben wir da Zeit?
Ach, so wie mit dem Klima und dem Feminismus wahrscheinlich nicht allzu lange, aber ich glaube, dass das der richtige Weg ist. Es betrifft ja nicht nur Frauen. Wenn eine Wirklichkeit reproduziert wird, hat es auch was mit Migranten zu tun, hat es was mit Straftätern zu tun, hat es irgendwie, also trifft viele marginalisierte Gruppen. Und ich glaube, man muss zumindest erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen, eine Sensibilität dafür schaffen und letztendlich natürlich auch eine Transparenz, auf was man sich da bezieht.
Also es gibt zum Beispiel Studien, die nachgewiesen haben, dass Google-Dienste Männern höher bezahlte Stellenangebote als Werbung zeigen als Frauen, obwohl in der Untersuchung das Nutzungsverhalten ansonsten gleich war.
Ja, und das ist im Prinzip per se diskriminierend erstmal. Ich finde das Beispiel noch relativ harmlos im Vergleich dazu, wenn es irgendwann auch um Gesundheitspolitik geht. Und deswegen ist es ein großes Schiff, das in viele Politikfelder hineinreicht.
Und die Frau Scharrenbach sagt also, die Bundesländer brauchen eine gemeinsame Digitalstrategie und die Gleichstellungsministerinnen der Länder sollen das bei ihrer nächsten Konferenz beschließen, dass eben auch verbindliche Verhaltensregeln festgelegt werden in der Bundesregierung, in Unternehmen, in Behörden, wie die Algorithmen genau benutzt werden und dass das auch transparent gemacht wird.
Ja, ich kann mir sogar vorstellen, dass es im Nachhinein zu einer Agentur kommt, die das stetig eigentlich überprüft.
Frau Kinnert, wären Sie gerne Einsamkeitsministerin in Deutschland?
Wäre ich tatsächlich sehr gerne.
Ja. Sie haben schon in dieser Sendung erzählt vor einiger Zeit darüber, dieses Thema Einsamkeit beschäftigt Sie und es beschäftigt uns alle jetzt in der Corona-Krise besonders, denn es gibt eben viele Menschen, die jetzt zu Hause sind, einsam sind und so eine Zoom- oder überhaupt eine Videokonferenz oder auch ein Telefonat ist eben nicht das Gleiche, wie wenn man sich treffen kann, wirklich. Das heißt, das Thema gerät jetzt in den Fokus. Was fordern Sie?
Naja, das Thema wird jetzt sichtbar, die Situation, dass ganz viele Hochalterige teilweise monatelang ohne Kontakt in ihren Wohnungen irgendwie alleine leben, das gibt es schon immer. Und ich finde das Thema angesichts unseres demografischen Wandels in Westeuropa sehr irgendwie radikal und dringend und glaube, dass es Initiativen geben muss, ja, irgendwie gerade Hochalterigen eine andere Art von gesellschaftlicher Teilhabe zu ermöglichen.
Und wie könnte die aussehen?
Naja, in Großbritannien gibt es das weltweit erste Anti-Einsamkeitsministerium. Da geht es zum Beispiel um Rekommunalisierung, um neue Arten von Nachbarschaftsgenossenschaften. Da geht es auch darum, dass jeder Allgemeinmediziner ausgebildet wird, Einsamkeit besser zu erkennen. Wenn also eine Person zum Arzt geht und sagt, ich habe Depressionen, bekommt sie nicht sofort ein Antidepressivum, sondern da wird mehr nach der Umgebung gefragt, ob man Kontakt hat mit anderen Leuten, ob man Freizeitaktivitäten pflegt. Und da kann man gegenwirken, weil es Studien gibt, dass Einsamkeit sich extrem schlecht auf die Wirtschaft, aber vor allem auf die Gesundheit auswirkt.
Aber wenn der Arzt dann feststellt, ja, dieser Mensch, der vor mir sitzt, ist tatsächlich einsam, was kann er dann tun?
Dann gibt es in Großbritannien ein Gesetz, das bedeutet, dass man soziale Rezepte ausstellen kann. Das heißt, der Arzt kann sagen, dann gehen Sie bitte in den Chor oder in den Kanuverein oder zum Schachspielen. Ich glaube, dass das Interessante an diesem Thema ist, dass es sehr vollumfänglich ist. In Asien haben wir auch sehr alte Gesellschaften, da machen Senioren aber viel Gymnastik. Das heißt, da ist man einfach sehr viel sportlich tätig und mit anderen Altersgenossen. Es gibt neue Initiativen, bei denen man Senioren an digitale Kommunikation heranführt, weil sie eben mit WhatsApp, Zoom und Skype noch nicht so richtig zurechtkommen. Und es können alles Einzelmaßnahmen sein, um sie wieder mehr in den Mittelpunkt zu stellen.
Jetzt sagen Sie, okay, ich wäre das gerne Einsamkeitsministerin, aber wenn man ein ganzes Ministerium dafür schafft, dann wäre vielleicht das Gegenargument zu sagen, wir brauchen jetzt nicht noch ein neues Ministerium. Vielleicht wäre es auch eine Beauftragte bei der Familienministerin, die sozusagen als Posten da geschaffen werden konnte.
Das ist auch total denkbar. Einsamkeit ist ein absolutes Querschnittsthema, genauso wie Digitalisierung und Integration. Deswegen könnte ich es mir im Prinzip auch als irgendwie Staatsministerposten im Bundeskanzleramt vorstellen. Wichtig ist, dass es jetzt mal erste Studien irgendwie und Expertenräte und Gremien geben muss, die sich diesem Phänomen annehmen und entscheiden müssen, ob es ein politisches Phänomen ist und ob Politik auch dagegen vorgehen kann. Ich glaube ja, aber das möchte ich dem demokratischen Wege nicht vorwegnehmen.
Okay, aber sehen Sie Ihre Stimme in dieser Frage gehört?
Ja, ich glaube, die Stimme, etwas gegen Einsamkeit zu tun oder Einsamkeit wahrzunehmen, war noch nie so laut wie in dieser Corona-Krise. Und insofern hoffe ich natürlich, dass wir da auch irgendwie mit Gewinn wieder rausgehen.
Diana Kinnert, vielen Dank, dass Sie hier waren in dieser Stunde.
Danke, dass ich durfte.